Ja, schönen guten Morgen von meiner Seite, da wo ich es noch nicht gemacht habe. Wir haben ja heute mit Abendmahl, hat mir ja schon letzte Woche Rolf gesagt. Und ich habe überlegen müssen, war das jetzt eine Androhung auf meine Predigtzeit? Oder inhaltlich auf die Botschaft? Und ich bin euch ja schuldig, einen zweiten Teil zu bringen. Vor 2 Wochen habe ich ja den ersten Teil aus dem Markus-Evangelium gepredigt. Und ich denke, dass auch der zweite Teil heute auch ganz gut zum Abendmahl passen tut. Und ich möchte mit euch zusammen nochmal den Text anschauen, den ich im ersten Teil gepredigt habe. Und hoffe ja, dass ich den zweiten Teil heute bis zum Ende kriege. Ich bin ja nicht der super Rhetoriker, der das wunderbar in die Zeit so gut reinpassen kann, sondern da, wo ich gedacht habe, das ist eine Predigt, musste ich ja schnell lernen, dass es ein zweiter Teil draus geben muss. Also ist das bei mir nicht so, mit die Zeit eine Predigt reinzupassen. Da sind andere, die bessere Begabungen haben als ich. Aber lasst uns doch zusammen Markus nochmal anschauen. Kapitel 4, Markus Evangelium, Kapitel 4. Und wäre ja immer ganz gut, wenn wir das an die Wand auch angeschlagen sehen, dass ihr mitlesen könnt. Ab Vers 7. Moment. Ab 35, genau, bis 41. Und an jenem Tage sagte er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmenge und nahmen ihn im Boot mit, wie er war. Und andere Boote waren bei ihm. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind. Und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie weckten ihn und sprechen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Ich habe ja schon, um ein bisschen aufzunehmen, beim ersten Teil drüber gepredigt, dass Jesus der Initiator gewesen ist, der mit den Jüngern auf den See gefahren ist und in den Sturm reinkam. Und dass Jesus derjenige ist, der uns in Stürme hineinbringen tut. Und um uns nicht zu ärgern oder klein zu halten, sondern dass wir durch Stürme in unserem Leben, die kommen, im Glauben wachsen und vor allem auch im Herzen verändert werden, weil es immer was mit uns machen tut. Und wer darüber vor 2 Wochen nicht da gewesen ist oder noch nicht nachgehört hat, da kann sich gerne den ersten Teil auch darüber anhören auf der Homepage von der Archegemeinde Lübeck. Da ist die Predigt reingestellt, da kann sie sich gerne auch nochmal anhören. Und es ist auch gut zu wissen, dass die Stürme in unserem Leben, die ja kommen als Kinder Gottes, dass Gott derjenige ist, der uns im Auge hat und genauso die Stürme. Natürlich sind es Anfechtungen, die wir erleben. Aber diese Anfechtungen lässt Gott ganz zu in unserem Leben. Wir dürfen beten dafür, auf jeden Fall. Aber wir sollten immer den Fokus darauf haben, dass wir Gottes Augapfel sind und dass er derjenige ist, der in unserem Leben ist und diese Dinge in unserem Leben zulässt, um selber im Glauben zu reifen und in eine Beziehung zu ihm hin zu wachsen. Amen. Amen. Wie es ja auch schon in Römer 8, 28, und das haben wir ja auch schon letzte Woche gehört von Rolf, und wir haben ja auch schon was drüber gehört aus dieser Sturmbewegung von Wolfgang. Und die Bibel sagt es auch in Römer 8, Kapitel 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das haben wir aus dem ersten Teil gelernt, dass Gott diese Stürme, die in unser Leben kommen, letztendlich alles für uns zum Besten wirken. Und das ist so beruhigend für unser Leben, wenn wir diese Stürme in unserem Leben haben, dass wir gegen Gott nicht rebellieren und sagen, wie kannst du sowas zulassen? Und warum ist das auch? Und warum muss das so sein? Ich meine, warum? Darüber sollten wir immer beten, wenn solche Stürme in unserem Leben sind. Sollten wir Gott fragen, was er uns zu sagen hat. Aber wenn wir keine Antworten drauf bekommen, dann sollten wir aufpassen, nicht endlos in dieses Warum zu bleiben, um letztendlich dann noch in Rebellion gegenüber Gott zu kommen, sondern wir sollten wissen, wenn wir noch keine Antwort kriegen, auf Gottes Verheißungen uns zu stellen und wie es niedergeschrieben ist, Gott sagt, alles Böse muss mir zum Besten mitwirken. Ist das nicht gut, dass wir solche Verheißungen haben, dass wir uns auf solche Verheißungen, wo Gott sich selbst durch diese Schrift offenbart. Gott teilt sich durch diesen Schrift mit, durch diese Verheißungen. Er will uns dadurch Mut geben. Er will uns die Ängste nehmen. Er will uns klar machen, Leute, ich bin bei euch, ich bin mit euch. Es muss euch zum Besten mitwirken. Und das war der erste Teil gewesen, eine Furcht, die jeder von uns kennt. Und ich komme zum zweiten Teil, wo es heißt, eine Furcht, die jeder kennen sollte. Und das ist die heilige Furcht. Und ich glaube, über diese wird so wenig gepredigt und so wenig gesagt. Der Text gibt es mir her. Wie ich es gelesen habe, habe ich mich gefragt, warum noch eine größere Furcht davor zu haben, dass sie Jesus den Sturm haben stillen, erleben sehen. Warum ist das so? Es heißt in Markus Kapitel 4, Vers 39, und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, schweige, verstumme, und der Wind legte sich und es stand eine große Stille. Jesus hat nicht den Sturm gestillt, indem er so peu à peu den Wind, den Sturm gebietet, sondern er sagte still und es war abrupt still. Dadurch hat sich Gottes Macht und Souveränität offenbart. Wir kennen das in Psalm 89, die Verse 9 bis 10 lesen. Da heißt es, Herr, Gott der Herrscher, wer ist stark wie du, ja? Deine Treue ist rings um dich her. Du beherrschst des Meeres Toben, erheben sich seine Wogen, du stillst sie. Seht ihr, was ein Bezug das ist? Wer Jesus, wie er sich den Jüngern offenbart hat. Wir kennen das nochmal im Psalm 107, die Verse 28 bis 30 lesen. Da heißt es, dann aber schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er führte sie heraus in ihren Bedrängnissen. Er verwandelte den Sturm in Stille. Es legten sich die Wellen. Sie freuten sich, dass es still geworden war. Und er führte sie in den ersehnten Hafen. Ist das nicht wunderbar? Das Alte Testament, wie uns offenbart Jesus Christus in seiner Macht, in seine Schöpfungsmacht, dass er Macht hat über den Wind, über den Sturm, über die Naturereignisse. Vielleicht waren das für die Jünger der eindrücklichste Moment, den sie von Jesus erlebt haben. Die haben Jesus erlebt, wie er Menschen geheilt hat, aber die haben Jesus nicht erlebt in diese herrliche Macht als der Gott und Schöpfer, dem die Schöpfung untertan ist und er nur ein Wort spricht und es ist still. Was war das gewesen, dass die Jünger in Markus 4, Vers 41, da heißt es, und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Das waren doch erfahrene Fischer gewesen. Die haben es doch gekannt, auf der See in so manchen Sturm gewesen zu sein. Richtig? Die haben Stürme auf dem Boot erlebt. Und sie waren zuvor in Lebensnot gewesen. Sie haben Jesus geweckt und haben gesagt gehabt, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Die waren in lebensbedrohlicher Not gewesen. Und das nicht einfach bloß so. Als Fischer haben die genau gewusst gehabt, in was für einen lebensgefährlichen Sturm sie gewesen sind. Das war Todesangst gewesen. Das war nicht bloß einfach nur eine Sturmangst, da wo sie dann wieder sicher in den Hafen kommen, sondern die haben richtig Todesangst gehabt. Und wir lesen in Vers 41, dass es da heißt, und sie fürchten sich mit großer Furcht. Na, was kann dann größere Furcht dich machen, als dass du sterben tust? Seht ihr das? Noch eine größere Furcht zu haben wie vor dem Tod. Was kann das sein? Das habe ich mich gefragt. Warum haben die eine größere Furcht wie vor dem Tod, das Leben zu verlieren? Und wir können es sehen, dass es Jesus Christus ist, der sich in seine Herrlichkeit ein Stück weit in seine Gottheit sich hat offenbart, den Jüngern. Und das hat ihnen diese Furcht hervorgebracht, die größer war, als das leibliche Leben zu verlieren. Was muss das für eine Offenbarung gewesen sein? Jesus, ein Stück Licht von seiner Herrlichkeit und von seiner Gottheit zu sehen. Sie fürchten sich mit einer großen Furcht. Und ich glaube, das fehlt uns als Kinder Gottes, die wir uns schon nennen. Die so selbstverständlich mit ihrem Heil umgehen und wissen, dass sie errettet sind und in den Himmel kommen. Aber Gottes Furcht nicht wirklich erkannt haben. Gottes Furcht zu erkennen, das macht was mit deinem Leben. Wenn Gott in seine Hoheit, in seine Macht, in seine Herrlichkeit den Menschen begegnet, dann macht das was mit ihm. Der kann nicht mehr so bleiben, wie er gewesen ist. Es verändert den Menschen sofort. Ihnen wird was offenbar, was sie zuvor mit dem Verstand nie haben erkennen können. Und ich glaube, das brauchen wir als Kinder Gottes, als Volk Gottes, dass wir so Gott in seiner Herrlichkeit offenbart kriegen. Wir feiern unsere Gottesdienste schon in gewissen Rahmen, der einfach so Sonntag für Sonntag ablaufen tut, wo wir das christliche Denken haben und die Wahrheiten haben und auch Berührungen erleben und schöne Gottesdienste auch erleben und auch gesegnet werden. Aber wir erleben nicht wirklich die Herrlichkeit Gottes, wie er wirklich ist. Wer kann das von seinem Leben behaupten? Ich kann es nur sagen, dass wie ich Gott in mein Leben kennengelernt habe und er sich mir offenbart hat, dass ich zur Buße und Umkehr kam. dass ich sofort erkannt habe, dass ich durch und durch ein Sünder bin und dass ich verloren bin ohne Gott. Wir hören von der Kanzel so oft von einem Kuschel-Jesus. Das sind ja richtige Dinge, die gesagt werden, dass er ein Freund ist, dass er uns liebt, dass er sanftmütig ist, dass er uns trägt. Er ist ja der Hirte, wir sind doch die Schafe. Das ist doch alles richtig. Das stimmt doch. Aber wir müssen doch auch hören, wer Jesus Christus auch wirklich ist. Wir kennen doch nicht nur eine Seite, wir müssen doch auch die andere Seite. Wir müssen doch Gott predigen. Christus predigen und nicht nur ein Teil, sondern alles, wie er wirklich ist. Und wir dürfen doch die Schrift nicht auslassen, bestimmte Stellen, weil sie Menschen Schwierigkeiten damit haben, zu die wir auch kommen. Wenn Gott sich offenbart, ist der Mensch, kommt er zu der Erkenntnis, dass er ein Sünder ist, weil Jesus Christus ein heiliger Gott ist. Entweder glauben wir, dass Christus Gott ist, dann ist er auch ein heiliger Gott. Und Christus offenbart sich uns als Retter und als Erlöser in seiner Gnade. Aber das heißt nicht, dass er sich nicht uns als heiliger Gott offenbaren will. Das macht was mit uns. Dein Christenleben, das du führst, was vielleicht so unter dem Level ist, das wird sich ändern. Die Leute gehen so locker und flockig um, zum Gottesdienst zu gehen oder die Bibel zu lesen oder ihren Christsein, wie sie leben, da gehen sie locker und flockig mit uns und Jesus vergibt ja. Das sind ja alles richtige Dinge. Aber wenn wir Gott erkannt haben, wie er wirklich ist, dann werden wir anders mit diesen Dingen, wo wir in unserem Christenleben, was mit Gottes Reich und mit seinem Willen zu tun haben, locker flockig umgehen. Und nicht, weil wir plötzlich eine Angst haben, die uns bedrohlich und klein macht, sondern eine ehrfurchtvolle Angst, die Gott in seiner Heiligkeit offenbart und die uns Menschen zeigen tut, wie klein wir letztendlich gegenüber Gott sind und was für eine Gnade wir wirklich bekommen haben. Wisst ihr, Gnade erkennen wir immer nur so weit, so groß und mächtig, wie wir unseren Gott erkennen. Wenn wir einen kleinen Gott haben, dann bedarf es auch nicht eine große Gnade. Aber umso größer Gott in unserem Verständnis wird, in unserer Sicht wird, wer er wirklich ist, umso größer haben wir ein Gnadenverständnis, was es heißt, errettet sein zu dürfen und Gott als unseren Retter nennen zu dürfen. Und das kann ich hier 100-mal sagen, wenn es nicht vom Geist offenbart ist, hilft es alles nichts. Richtig? Es muss von Geist offenbart sein. Und dass wir, wenn wir diesen heiligen Gott, wie es die Apostel erlebt haben, ein Stück weit von seiner Herrlichkeit gesehen und erkannt haben und diese Furcht in ihnen hochkam. Das kennen wir auch von Petrus in Lukas, Kapitel 5, Vers 8. Da ist es in ähnlicher Weise, wo er ein Stück von Jesus, seine Herrlichkeit, von seiner Gottheit erblicken durfte. Nämlich in Lukas, Kapitel 5, Vers 8, als aber Simon Petrus sah, fiel er auf die Knie Jesus nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Seht ihr das? Wenn sich Christus als seine Gottheit in seiner Herrlichkeit ein Stück weit durchblicken lässt, wie die Menschen plötzlich ein Sündenverständnis bekommen und erkennen, dass sie Buße tun müssen, dass sie umkehren müssen. In Apostelgeschichte, Kapitel 17, die Verse 30 bis 31. Apostelgeschichte 17, Verse 30 bis 31. Da heißt es, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Könnt ihr sehen, dass Gottes Gnade zur Umkehr, dass das nicht eine ewige Zeit ist, die wir dazu haben? In Apostelgeschichte 17 heißt es, dass es eine begrenzte Zeit ist, wo der Mensch Buße tun kann und umkehren kann. Diese Gnadenszeit ist begrenzt. Die ist nicht immer da. Irgendwann werden Menschen diesen heiligen Gott begegnen. Und dann bedeutet es Gericht, wenn der heilige Gott sich den Sünder offenbart, bedeutet es Tod für ihn. Es ist wie ein unerretteter Menschen, der noch nicht Buße getan hat und noch kein Kind Gottes geworden ist. Es ist lebensgefährlich, Gott in dieser Herrlichkeit zu begegnen. Das bedeutet Tod. Das sagt die Schrift. Das müssen wir die Menschen sagen. Sonst wissen die Menschen nicht, wovon sie errettet werden. Gott ist ein heiliger Gott. Schau, die Bibel spricht in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das müssen wir die Menschen sagen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Tut Buße, kehrt um. Das traut man sich ja die Menschen heute gar nicht mehr so sagen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Die denken ja, Gott muss dankbar sein, wenn wir an ihn glauben. Die denken ja, Gott muss dankbar sein, wenn wir uns bekehren. Das ist umgedreht. Müssen wir die Menschen das von der Schrift her sagen. Sonst wissen die gar nicht, was Umkehr und Buße wirklich bedeutet. Sonst wissen die gar nicht, wer Gott wirklich ist. Lest mit mir in Jeremia Kapitel 5, die Verse 21 bis 22. Hört doch dieses törichte Volk, ohne Verstand, die Augen haben nicht sehen, die Ohren haben nicht hören. Solltet ihr nicht mich fürchten, spricht der Herr, und vor mir nicht zittern, der ich das Meer, den Sand als Grenze gesetzt habe, eine ewige Schranke, die es nicht überschreiten wird, brannten auch seine Wogen, sie vermögen doch nichts, und ob die Wellen brausen, sie überschreiten sie nicht. Gott hat Gewalt über die Natur. Er hat die Meere, die Grenzen gesetzt. Er hat die Wellen, hat er Grenzen gesetzt, über die sie nicht hinausgehen können. Genauso wie es Jesus den Sturm gebietet hat und still war. Genauso in Jeremia im Alten Testament. So offenbart sich Gott. Merkt ihr, wenn ihr Jeremia lesen tut, wenn ihr diese Verse lesen tut, merkt ihr den Bezug auf Jesus Christus, dass er wirklich Gott ist. Wir müssen die Zusammenhänge, die müssen wir miteinander finden, um ein klares Bild von Jesus Christus zu kriegen, wer er wirklich ist. Das ist kein Kuschel-Jesus. Jesus hat mehr über Gericht und Buße gepredigt wie jeder andere. Ein Dreiviertel von Jesus, seine Predigten, waren Bußpredigten gewesen. Das wäre nach dem heutigen Standard einer der schlechtesten Evangelisten, die es geben tut. Ja, so ist es. Das wollen die Menschen nicht hören. Die wollen ein Evangelium hören, wo die Menschen sich wohlfühlen, wo sie toll fühlen, wo sie auferbaut sind. Ah, das hört sich gut an, diesen Jesus will ich haben. Wenn ich einen Jesus habe, der mich heilt, der mich versorgt, der mich gut tut, der mich in meine Schwachheit Kraft geben tut, der mich aufhält. Na, ich wäre ja blöd, wenn ich so einen Jesus nicht annehmen täte. Ist es so? Na, ich wäre einer der schlechtesten Geschäftsmänner, den es überhaupt geben tut, um sonst sowas zu bekommen. Da sagt jeder ja dazu. Aber wenn wir vom Wort Gottes her den Menschen predigen, wer Jesus ist und wer Gott wirklich ist und dass wir Buße und Umkehr tun sollen, du, dann haben wir keinen Einfluss mehr darauf. Dann muss es Gott tun. Eins kann ich dir sagen, wer da zur Umkehr kommt und Buße tut, den hat der Heilige Geist und das Wort überführt. Nicht Worte, die wie Honig sind und dich wie mit einem Honigquast ums Mund und Mund schmieren. Und du sagst, ah, ganz toll, den Jesus, den will ich haben. Hör mal, in Hiob, Kapitel 42, Verse 5 bis 6, wo Hiob durch seine Selbstgerechtigkeit, wo sich Gott ihm offenbart, und schaut, was sagt Hiob? Mit dem Gehör des Ohres hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum verabscheue ich mich und bereue in Staub und Asche. Das ist Gottes Begegnung. Das ist kein Jesus, der so softy ist. Das ist echte Gottesbegegnung. Wir müssen den Menschen echte Gottesbegegnung predigen, die sie brauchen, um dass sie von Gott selber überführt sind. Wir kennen in Matthäus Kapitel 10, Vers 28, da sagt Jesus, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib täten, die Seele aber nicht zu täten vermögen, fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zum Verderben vermag, in die Hölle. Das ist Jesus, das spricht hier von Gott. Der verderben mag in die Hölle, der dich nicht nur den Leib verderben kann, sondern die Seele mit verderben kann in der Hölle. Nicht der Teufel schmeißt dich in die Hölle. Deine Sünden und Gottes Gericht ist es, der dich in die Hölle schmeißt. Und es ist Gnade, umkehren zu dürfen. Es ist Gnade, dass Gott sein Allerliebstes gesendet hat, um dass wir an ihn glauben dürfen, zur Vergebung unserer Schuld und Sünden. Und dass wir durch Christus versöhnt werden mit Gott, das ist Gnade. Vielleicht sagt dein Hochmut, du brauchst nicht Gott. Dann kann ich dir sagen, du wirst den lebensbedrohlichen Gott in deine Sünden begegnen, ob du ihn glaubst oder nicht. Das wird ein Faktum sein. Und dann ist es zu spät. Wir müssen Gott heute ihm als unseren Retter begegnen, der uns nicht verdammt, sondern der uns rettet. Das brauchen wir. In Hebräer Kapitel 12, die Verse 28 bis 29, da heißt es, darum, weil wir ein unbewegliches Reich empfangen, lasst uns Dank beweisen, durch welchen wir Gott wohlgefällig dienen wollen, mit Scheu und Furcht. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wir lesen hier im Neuen Testament, nicht im Alten Testament. Mit Furcht und Zittern sollen wir Gott dienen. Das darfst du ja heute gar nicht mehr vorlesen. Er ist ein verzehrendes Feuer. Natürlich gibt Gott uns Feuer im Herzen, wo wir brennend im Geist für Gott sind, richtig? Dieses Feuer möchte ja jeder gerne haben. Aber hier spricht die Bibel, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist. Ein Feuer, das an dein Leben hineinkommen tut, worüber du Buße tun werden musst. Dieses Feuer läutert dich. Dieses Feuer verändert dich. Es ist nicht nur das Feuer brennend für den Herrn zu sein, sondern es ist auch das verzehrende Feuer, was auf unser Leben kommen tut und wo Gott anfangen tut, uns zu läutern, wo er anfangen tut, unseren Charakter auch zu verändern. Das ist dieses Feuer zum Gericht, wo wir verändert werden. Auch das ist wahr. Das ist ein heiliges Feuer. Wünschst du dir das in dein Leben? Na, ich glaube, da blocken wir alle gerne ab. Dieses heilige Feuer wollen wir nicht. Wir wollen Feuer, das brennen tut und Halleluja, preis den Herrn. Aber wir wollen kein Feuer, das unseren Charakter verändern, wo aufdecken tut, was nicht in Ordnung ist. Wisst ihr, vor Jahren, ich war ja nicht aufzuhalten, wie ich mich bekehrt habe, Menschen das Evangelium zu predigen. Ich habe durch das von meiner Herkunft als Zinto haben wir ja unheimlich viel mit Verwandtschaft, mit Menschen zu tun. Ja, die Leute haben schon die Hände über den Kopf geschlagen, wenn ich in die Stube reingekommen bin, weil sie gewusst haben, ich werde ihnen von Jesus erzählen. Und es war mir egal gewesen, ob die darüber lachen oder mich rausschmeißen. Ich habe mir gedacht, wenn ich weggehe, tut der Teufel Gewalt an ihnen. Na, dann mache ich Gewalt an ihnen. Sollen sie doch darüber lachen, sollen sie sich doch darüber ärgern. Aber Gottes Wort wirkt. Und wisst ihr was? Und die Leute haben im Nachhinein gesagt, danke, dass du so beharrlich gewesen bist, sonst hätte ich mich nie bekehrt. Das müssen wir die Menschen predigen, das Wort Gottes. Wir sollten uns nicht davor scheuen, dass wir schlechte Nachreden bekommen, dass die Leute uns nicht so toll finden, dass die Leute die Hände über den Kopf schlagen, wenn du kommst und sagen schon der wieder, ja, der wieder, genau. Die werden dich aber noch unheimlich dankbar sein, wenn erst einmal der Geist Gottes in ihrem Leben Raum bekommen haben. Schau, Gott zu sehen, bedeutet für den Sünder absolut den Tod. Das ist Verdammnis. Das müssen wir die Menschen predigen. Das muss ich mir selbst auch sagen. Wie steht es mit meinem Leben, mit Jesus Christus? Bin ich wirklich bekehrt? Bin ich wirklich ein Kind Gottes? Damit will ich dich nicht in Frage stellen, sondern das muss sich selbst jeder im Herz prüfen, wie es sein Leben gegenüber Gott aussieht. Schau, in die Offenbarung 6, da wünschen sich die Menschen, dass eher Felsen, Steine auf ihnen fallen, als dass sie in das Angesicht Jesu gucken. Könnt ihr euch das vorstellen? Das müsst ihr euch mal vergegenwärtigen. Lesen wir Offenbarung Kapitel 6, die Verse 15 bis 17. Und die Könige der Erde und die Großen und die Heerführer und die Reichen und die Gewaltigen und alle Knechte, alle Freien verbargen sich in die Klüfte und in die Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallet auf uns und verberget vor uns dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, oder vor dem Zorn des Lammes, denn gekommen ist der große Tag seines Zorns. Wer kann bestehen? Seht ihr, wenn Gott in seiner Herrlichkeit sich offenbart als der, der er wirklich ist? Die Jünger durften einen kleinen Einblick